ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Redaktion hat Katrin Schirwagen. Nach dem Beschuss von Blauhelmsoldaten gibt es scharfe Kritik an Israel. Die UN-Soldaten wollen aber auf ihrem Posten im Südlibanon bleiben. Im Gazastreifen soll die zweite Impfphase gegen Kinderlähmung starten. Für die Aktion sind Feuerpausen geplant. Und heute kommt der ukrainische Präsident Selenskyj nach Berlin. In Deutschland diskutiert die Politik deshalb wieder über die Waffen mit mehr Reichweite für Kiew. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 11. Oktober um 7.30 Uhr. Israel hat seine Offensive im Libanon fortgesetzt. Das Militär griff erneut Ziele im Zentrum der Hauptstadt Beirut an. Nach libanesischen Angaben kamen dabei mindestens 22 Menschen ums Leben. Beschossen wurden demnach dicht besiedelte Wohngebiete. Medienberichten zufolge soll der Angriff einem hochrangigen Hisbollah-Mitglied gegolten haben. Truppen des israelischen Militärs haben auch das Hauptquartier der UN-Beobachtermission UNIFIL beschossen und dabei mindestens 2 UN-Soldaten verletzt. Deshalb wächst nun die Sorge um die Sicherheit der Blauhelmsoldaten in der Region. Kairo-Korrespondentin Sabina Matta erklärt, wie es für die Friedensmission weitergeht.
Schon bisher standen die Blauhelmsoldaten im Südlibanon zwischen den Fronten. Nun sind sie erstmals seit Beginn der israelischen Bodenoperation gegen die Hisbollah-Miliz unter Beschuss geraten. Innerhalb von 24 Stunden zielten israelische Truppen auf 3 Stellungen der UNO-Friedensmission UNIFIL, darunter auf den Hauptstützpunkt in Nakura. Dort sind auch deutsche Soldaten stationiert. Sie kamen nach Auskunft des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr nicht zu Schaden. Israelische Panzer zielten am Morgen auf einen Beobachtungsturm. 2 UNO-Soldaten stürzten und wurden dabei leicht verletzt, teilten die Vereinten Nationen mit. Demnach beschossen israelische Truppen auch den Bunker eines UNIFIL-Außenpostens, in dem Blauhelme Schutz gesucht hatten, und zerstörten Fahrzeuge und ein Kommunikationssystem. Die Überwachungskameras des Postens hatten sie bereits am Mittwoch beschädigt. Das israelische Militär erklärte, es untersuche die Vorfälle. Letzte Woche hatte Israel verlangt, Teile der UNIFIL sollten sich zu ihrem eigenen Schutz zurückziehen. Jean-Pierre Lacroix, Leiter der UNO-Friedensmissionen, wies das zurück.
Yes, the peacekeepers are currently staying in all the positions.
Die Friedenstruppe bleibe derzeit auf allen Posten. Davon sind die Vereinten Nationen bisher nicht abgerückt. Noch gestattet die UNIFIL-Präsenz den Informationsgewinn im Kampfgebiet. Die Beobachtermission ist seit Jahrzehnten im Libanon stationiert. Seit 2006 soll sie den Waffenstillstand im Grenzgebiet kontrollieren und die libanesische Armee beim Grenzschutz und bei der Aufdeckung von Waffenschmuggel unterstützen. Das gelang nur unzureichend, nicht zuletzt, weil die UNIFIL nicht selbst eingreifen, sondern nur die libanesische Armee informieren darf. Die aber ist, wie der Rest des libanesischen Staats, gegen die Hisbollah machtlos. Die Miliz baute stattdessen ihre militärische Infrastruktur aus. Die Blauhelme konnten nur ohnmächtig zuschauen. Schon vor der jüngsten Eskalation beobachteten die UNIFIL-Soldaten im Südlibanon fast täglich Luftangriffe, Artilleriefeuer und Raketenabschüsse. Flottillenadmiral Richard Kesten, Kommandeur der Maritime Task Force, sagte dem ARD-Studio Beirut im August, die militärische Konfrontation zwischen der Terrororganisation und Israel sei auch im UNIFIL-Hauptquartier in Nakura sehr greifbar.
Hier unten im Süden, besonders für die Menschen im Hauptquartier, aber eben auch auf See durch die Kampfhandlungen, die man hören und manchmal sogar spüren kann. Und durch den besonders starken Überflug durch Kampfflugzeuge und Drohnen.
Nun sind die Blauhelme dort selbst unter Beschuss geraten.
Auch im Gazastreifen gehen die Kämpfe weiter. Aber ab Montag soll dort die zweite Runde der Impfung gegen Kinderlähmung beginnen. Fast 600.000 Kinder unter 10 Jahren könnten dann immunisiert werden, wie UNICEF mitteilte. Dafür sind auch örtliche humanitäre Feuerpausen vereinbart worden. Die erste Runde der Polioimpfungen im Gazastreifen hatte Anfang September stattgefunden. Und nun schauen wir auf die Ukraine. Eigentlich wollte der ukrainische Präsident Selenskyj morgen an einem Ukraine-Gipfel mit 50 verbündeten Ländern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein teilnehmen. Der Gipfel war aber verschoben worden, nachdem US-Präsident Biden den Termin wegen des Hurrikans Milton abgesagt hatte. Jetzt reist Selenskyj stattdessen durch die europäischen Hauptstädte, vor allem um für weitere Waffenlieferungen für sein Land zu werben. Heute kommt er nach Deutschland. Christina Nagel berichtet.
Erst London, dann Paris und Rom. Heute nun Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz in Berlin. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj wirbt in den europäischen Hauptstädten einmal mehr um Unterstützung. Im Gepäck hat er das, was er einen Siegesplan nennt, eine Art Strategieentwurf, dessen Details bislang nicht öffentlich sind. Im Kern dürfte die Frage stehen, wie der Kreml dazu gebracht werden kann, seine massiven Angriffe auf die Ukraine zu beenden und sich einzulassen auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen. Bislang blockt die russische Seite alles ab, was nicht einer Kapitulation der Ukraine gleichkommt. Europäische Vorstöße seien genauso ins Leere gelaufen wie chinesisch-brasilianische Initiativen, sagt der Politikwissenschaftler Carlo Masala.
Es gibt umfängliche diplomatische Initiativen, nicht nur erst in den letzten Monaten, sondern auch seit Jahren, die scheitern alle an der fehlenden Bereitschaft Russlands, sich auf diese einzulassen.
Was also tun? Der russische Präsident, in diesem Punkt sind sich nicht nur Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz und die grüne Außenministerin Annalena Baerbock einig, muss in eine Lage gebracht werden, in der er ein Interesse daran hat, zu verhandeln.
Und das wird er aber nur, das sagt er uns ja jeden Tag, wenn er nicht das Gefühl hat, er könnte eigentlich seine Kriegsziele erreichen, nämlich die komplette Ukraine einzunehmen oder sogar weitere europäische Länder.
Der ukrainische Präsident drängt deshalb bei seinen Treffen nicht nur auf weitere Militärhilfen, sondern auch auf die Freigabe mit weitreichenden Waffen, die zum Beispiel von Großbritannien, Frankreich oder den USA geliefert werden, auch militärische Ziele in Russland angreifen zu dürfen. Die deutsche Außenministerin befürwortet dies. Kanzler Olaf Scholz ist dagegen.
Wir sind wie jeder in der Ukraine weiß, der größte europäische Unterstützer der Ukraine, das werden wir auch bleiben. Und wir sind auch sehr verlässlich in dem, was wir an Unterstützung zur Verfügung stellen.
Dazu gehören unter anderem Panzer, Munition und Luftverteidigungssysteme, von denen weit mehr benötigt würden, aber eben nicht der Taurus-Marschflugkörper. Der kann Ziele in einer Entfernung von bis zu 500 Kilometern treffen. Die Ukraine hätte ihn gern, um Druck auf Russland zu machen, um Verhandlungen zu erzwingen, die nicht unter der Vorgabe stehen, Land gegen vage Sicherheitsgarantien. Selenskyj weiß, dass die Zeit drängt, da ist die US-Wahl, da ist eine spürbar zunehmende Kriegsmüdigkeit in den Unterstützerländern und da sind Diskussionen im Bundestag über teure Ukraine-Hilfen, die angeblich zulasten der inneren Sicherheit und sozialer Projekte gehen, was Finanzminister Christian Lindner sehr klar verneint.
Nein, es gibt diese Ressourcenkonkurrenz, die Sie geschildert haben, nicht.
Die Unterstützung der Ukraine, erklärt Lindner, sei im so wörtlich fundamentalem Staatsinteresse Deutschlands. Es gehe um die europäische Friedens- und Freiheitsordnung. Es geht aber auch um den Etat. Und der war zuletzt mit Blick auf die Ukraine-Hilfen für dieses Jahr ausgeschöpft. Trotzdem haben das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium weitere Mittelfreigaben möglich gemacht. Geld, das der Ukraine helfen soll, trotz der massiven Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur des Landes in den kommenden Wintermonaten durchzuhalten. Auch das ein strategisch wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Voraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen, in denen nicht der Kreml die Bedingungen diktiert.
Dass sich Russland auf Friedensverhandlungen einlässt, ist momentan allerdings unwahrscheinlich. Denn die russischen Truppen setzen ihre Offensive offenbar besonders im Osten der Ukraine mit großer Wucht fort. Nach Angaben Kiews gab es gestern mehr als 100 Angriffe, allein 30 am Frontabschnitt bei Liman. Der Eisenbahnknotenpunkt liegt im Gebiet Donetsk. Zu dem Frontabschnitt gehören aber auch die letzten Dörfer des Gebietes Luhansk, die Russland noch nicht besetzt hat. Moskau hatte schon 2022 das gesamte Gebiet Luhansk für annektiert erklärt. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.